Ja, wir wollen wieder die Devas einladen, Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadammang Muniracha Sasonanto Sagamokadang Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, wir haben jetzt die letzten Tage immer wieder versucht, unsere Anhaftungen zu erkennen und vielleicht auch etwas loszulassen. Dann haben wir gestern nochmal davon gehört, wie wir auch vermeiden können, dass neue Anhaftungen entstehen, unser Herz sozusagen in Besitz nehmen, indem wir Gelassenheit praktizieren, gelassen wie die Elemente, die auch so der Buddha, die auch nicht reagieren. Wir hatten dann ausführlich darüber gesprochen, diese Kunst des Nicht-Reagierens zu erlernen. Ja, und heute kommen wir zur weiteren intensiven Anweisung, die Buddha gegeben hat. Eine weitere Vorbereitung ja noch. Wir erinnern uns, wir sind ja eigentlich damit beschäftigt oder mit der Frage beschäftigt, wie von Rahula, wie kann man die Achtsamkeit auf dem Atem so entfalten, dass sie von großer Frucht und Nutzen ist? Das ist ja eigentlich die Frage, die Rahula gestellt hat, und jetzt kriegt er da eine Reihe von Anweisungen, eben die aber irgendwo natürlich schon Sinn machen und auch eine wichtige Vorbereitung sind, bevor wir uns dann auf dem Atem stürzen. Manchmal ist es so, dass man zu schnell vielleicht dann Atemachtsamkeit, und man setzt sich hin und jetzt halt auf dem Atem, und oft ist das Resultat, dass man dann auch eine gewisse Anspannung haben, Verkrampfung auch entsteht. Manchmal kann es auch ganz okay sein, aber es schadet nichts. Oder es wird auch vom Buddha empfohlen, dass man sich auch etwas vorbereitet. Und auch meine Empfehlung ist auch dahingehend, auch Ayakema hat es sehr, sehr empfohlen, am Anfang von jeder Meditation erst einmal liebende Güte-Meditation zu praktizieren. So in der Art, wie wir es heute auch gemacht haben, sodass der Geist auch etwas vorbereitet ist, dass er etwas weicher wird, etwas geschmeidiger ist auch, sodass eine Atmosphäre entsteht, die auch geeignet ist, auch den Atem dann auch ganz natürlich zu erleben und zu betrachten. Also wo es dann nicht mehr so anstrengend ist, ich muss mich immer wieder da zurückholen, immer wieder reinbringen, und wo man so immer so ein bisschen Anstrengung damit verbinden, sondern wo es ganz einfach so ein natürlicher Vorgang ist. Ja, das ist eine tolle Atmosphäre, und in diesem offenen, weiten Feld findet Atmen statt, und jetzt erlebe ich das. Also so in der Art versuchen, sich vorzubereiten und zu praktizieren, und da können wir uns doch auch einiges an unnötigen Schwierigkeiten da auch ersparen. Ja, Buddha sagt jetzt, die heilsamen Emotionen entfalten, die höchsten Emotionen entfalten, die Brahma-Viharas, himmlischen Verweilungsstätten wird es auch genannt, und gleichzeitig damit auch Tendenzen oder Herzensformationen, Herzenstrübungen zu überwinden, die auch wichtig sind, dass wir die auch loslassen. Dass wir da über die Hindernisse nochmal zusätzlich drüber kommen. Also wir hatten erst vielleicht ein bisschen mehr eine mentale Ausrichtung, jetzt haben wir eine emotionale Ausrichtung, wie uns der Buddha vorbereiten möchte. Und da sagt er eben, diese vier Brahma-Viharas zu entfalten, diese vier Unermesslichen, werden sie manchmal auch bezeichnet, diese vier höchsten Emotionen zu entfalten. Und das ist Metta, ich nenne da auch die Pali-Worte, das ist Metta. Das arbeitet gegen unser Übelwollen, überwindet Übelwollen, wenn Metta entfaltet ist. Dann Karuna, ja, überwindet unsere Grausamkeit. Karuna, Mitgefühl, Metta, Liebe. Karuna, Mitgefühl, überwindet unsere Grausamkeit, unser Verletzen. Mudita, mit Freude, überwindet unsere Missgunst, unser Neid vielleicht auch, unsere Lustlosigkeit, wurde von einem Übersetzer übersetzt. Unsere Lustlosigkeit stimmt natürlich alles, wenn man Freude hat, ist natürlich die Lustlosigkeit beseitigt. Oder auch, wenn man Mitfreude hat, ist natürlich auch Neid und Missgunst auch überwunden. Also da auch schauen, dass wir die Kräfte entfalten, und um damit auch was zu überwinden, damit auch was zu heilen. Und Upekka, Gleichmut ist zu entfalten, um unseren Widerstand, unser Widerstreben zu überwinden. Ein Übersetzer hat Wut auch geschrieben. Ja, natürlich ist das alles auch richtig. Alles gilt es zu überwinden, sodass wir uns dann eben auch mit einem Geist dann vorbereiten können, der auch fähig ist, dann auch einmal wirklich dabei zu bleiben und auch in die Tiefe zu gehen. Ja, heute ist das Thema, wie gesagt, ist heute Metta, und ja, auch allein die verschiedenen Übersetzungen, die da gewählt werden, sind auch schon ein bisschen Ausdruck, dass dieses Gebiet Metta schon sehr, sehr umfangreich ist und sehr, sehr individuell auch betrachtet wird. Ayakema hat immer gesagt, Metta, klar, ist Liebe, zack. Aber gleichzeitig gibt es auch so Tendenzen, Liebe ist schon ein sehr, sehr kraftvolles Wort, und manchmal wird man davon auch vielleicht ein bisschen überfordert, Liebe, boah. Und wir werden es gleich noch genauer untersuchen, sodass manche auch vielleicht nicht so einen ganz einen kraftvollen Ausdruck verwenden und dann eher so Begriffe wie Freundlichkeit verwenden oder Zuwendung oder Wohlwollen verwenden, das vielleicht für uns ein bisschen erst einmal leichter zugänglich ist und wo man nicht gleich so mit so einem großen Ding da vielleicht auch ein bisschen überfordert sind. Klassische Übersetzung ist liebende Güte, also so die Güte so auch im Vordergrund zu haben. Aber egal wie auch immer wir das bezeichnen, es ist ganz einfach ein total spannendes Thema. Es ist ein ganz ein großes Mysterium, diese Metta-Kraft, diese Liebeskraft. Was ist denn das? Ich denke, das ist auch ein Thema, das uns alle ja schon wahrscheinlich viele, viele Jahre beschäftigt, auf die eine oder andere Art. Und nicht nur uns beschäftigt dieses Thema, sondern man kann da, man kann hinschauen, wo man will, ob man jetzt einen Roman liest oder ob man einen Film anschaut, ob man Lieder hört, ob man Gedichte hört. Großteil von in dem Bereich handelt von der Liebe. Also es ist ein Thema, das die Menschheit immer schon auch sehr, sehr spannend fanden und immer schon auch beschäftigt hat, denke ich, und gleichzeitig bleibt es irgendwie auch immer noch ein ganz großes Mysterium. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wie eure Beschäftigung mit diesem Thema ist. Es wäre vielleicht auch mal ganz spannend, das zu untersuchen. Ist es ein Thema, wo, wenn wir dieses Wort zum Beispiel Liebe hören, geht da mein Herz auf oder kommt da Neugierde auf? Kommt da vielleicht auch eine Sehnsucht in mir hoch? Oder kommt da erst einmal so Hab-Acht-Stellung hoch oder so ein bisschen, das Thema muss ich jetzt nicht gerade haben, oder so ein bisschen Widerstand auch hoch, ein bisschen, ja, kann alles sein. Oder so vielleicht auch so Gefühle, die auch mit einer vielleicht enttäuschten Liebe auch verbunden sind, dass das dann hochkommt. Also da kann ganz, ganz viel auch in uns auftauchen und hochkommen. Also insofern ist natürlich auch für uns jetzt die Tage, wo wir hier sind, auch eine Möglichkeit, da auch einmal ein bisschen tiefer reinzugehen, das einmal auch zu untersuchen. Vielleicht machen wir heute, wenn es passt, noch auch eine kurze Kontemplation dazu, um vielleicht für uns das Thema auch ein bisschen neu kennenzulernen. Natürlich ist klar, ist Metta ist ein Gefühl. Also das denke ich, da sind wir uns alle einig. Man könnte auch sagen, das könnte auch ein mentales Konzept sein, aber im Allgemeinen sind wir uns da, glaube ich, einig, dass es ein Gefühl ist. Und ein Gefühl, das wir schon auch mit etwas sehr Wohligem verbinden, also ja, im Normalfall mit einem schönen Gefühl verbinden. Und da ist vielleicht auch einmal ganz interessant, auch für sich einmal zu untersuchen und vielleicht für sich auch einmal nochmal Worte zu finden, die dieses Gefühl vielleicht am besten zugänglich machen, wo wir selber für uns nochmal einen neuen Zugang schaffen zu dieser Metta-Kraft, wo etwas in uns angesprochen wird, das uns berührt, und das können durchaus Worte sein. Manchmal klassischerweise werden Sätze verwendet und Sätze, die manchmal ja so in der Art formuliert sind: Möge ich frei sein von Feindseligkeit, möge ich frei sein von Kummer und Schmerz, von körperlichen Leiden. Und ich habe auch einmal eine Zeit lang so ein bisschen in der Richtung praktiziert. Ich habe dann für mich festgestellt, dass das nicht so ganz ideal ist für mich. Also vor allem, wenn es dann so eher auf was Negatives ausgerichtet ist: Möge ich frei sein von Feindseligkeit, möge ich frei sein von Kummer und Sorgen. Also da ist man dann mit dem vielleicht ein bisschen zu sehr beschäftigt, und da ist es, glaube ich, günstiger, wenn wir positiver formulieren. Ja. Möge ich voller Zuwendung und Wohlwollen sein, möge ich gesund sein, möge ich zufrieden sein, möge ich glücklich sein. Also so positive Formulierungen verwenden. Und dann habe ich aber für mich auch nochmal festgestellt, dass auch dieses Möge auch für mich, aber das muss jeder auch für sich auch nochmal schauen und untersuchen. Dieses Möge hat mir dann auch immer so irgendwie, das war, es ist nicht so, wie es ist, es soll anders sein. Also da möge es anders sein. Möge da was sein, was jetzt nicht da ist. Also da habe ich dann auch irgendwann so gespürt, da begebe ich mich immer in so ein Defizit auch ein bisschen. Also da wird irgendwas ja auch immer kreiert, das ja so, wo man sehr, sehr aufpassen muss, mit was für Haltung man da rangeht. Also wo man manchmal schon auch eine gute Absicht damit verbindet, aber gleichzeitig, wenn man es so formuliert, dann ist immer damit auch beinhaltet, ja, es ist nicht so, wie es ist. Und dann habe ich mir gedacht, lasse ich jetzt mal dieses Möge auch weg und verwende einfach mal Worte. Also schau, was für Worte könnten unterstützend sein oder könnten berührend sein oder könnten das zum Ausdruck bringen, was ich mit Liebe verbinde oder was vielleicht Aspekte von Liebe sind. Und das sind dann tatsächlich bei mir diese Worte, die ich heute auch angeleitet habe und die ich immer wieder auch erwähne in so einem Retreat und die ich heute auch nochmal verwenden möchte. Wir werden heute Nachmittag auch wieder uns hier treffen. Wir machen um 3 Uhr erst einmal wieder hier durch den Körper durchgehen, den Metta-Scan, was natürlich naheliegend ist, dass wir den Metta-Scan dann machen, wenn Metta-Thema ist. Also heute 3 Uhr machen wir hier den Metta-Scan. Nochmal ein bisschen eine andere Art, wie wir durch den Körper durchgehen können. Und da werden eben auch diese Worte verwendet, ja, diese Worte offen und weit, licht und leicht, warm und weich, ganz entspannt. Also das sind Worte, die ich für mich herausgefunden habe, dass sie mich berühren, dass sie in mir was zum Klingen bringen oder in Berührung bringen oder in Resonanz bringen, wo ganz einfach eine Qualität von Metta sehr, sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Metta hat etwas sehr, sehr Verschenkendes, etwas sehr, sehr Erweiterndes, etwas Verströmendes, etwas Auflösendes, kann man auch sagen, etwas sehr Heilendes auch. Also Metta ist die Kraft, die uns am allermeisten heilen kann, neben der Weisheit. Und hier vielleicht an der Stelle auch einmal, Weisheit und Metta gehen mehr oder weniger Hand in Hand. Genauso wie Verblendung und Angst Hand in Hand gehen auf der unheilsamen Seite. Auf der heilsamen Seite sind es Weisheit und Liebe. Auf der unheilsamen Seite sind es Verblendung und Angst. Verblendung bedeutet immer, sich selbst als ein getrenntes, separiertes System oder Gebäude oder was auch immer zu sehen, wo natürlich, wenn wir in diese Haltung reinkommen, wenn wir in diese Separierung reinkommen, wenn wir aus der Einheit sozusagen rausgehen, wo natürlich automatisch Angst damit verbunden ist. Das ist ja auch in der Bibel, auch in der Vertreibung aus dem Paradies schön beschrieben, wo die Menschen, Adam und Eva, zuerst im paradiesischen Zustand, wo vollkommene Gewaltlosigkeit war, wo die Tiere im Einklang miteinander gelebt haben, wo eben Adam und Eva ganz in einem sehr, sehr heilen Zustand waren, im Zustand der Einheit waren. Und dann haben sie von dem Baum, wo sie nicht essen durften, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, vom Baum der Dualität, könnte man sagen, gegessen, konnten dem nicht widerstehen und sind dadurch aus dem Paradies rausgeflogen, sind in eine dualistische Welt sozusagen gekommen, in eine Welt, wo eben Separierung da ist, wo eigene Schöpfung da ist, könnte man sagen, und wo nochmal die große ganze Schöpfung da ist. Und was war das Resultat von diesem rausgeworfen werden? Dass sofort auch Angst da war, dass sofort auch Scham da war. All diese ich-bezogenen Tendenzen waren sofort da. Sie hätten von allen Bäumen essen dürfen, alle Früchte hätten sie kosten dürfen, vor allem von dem Baum, der in der Mitte des Paradieses steht. Das ist der Baum des Lebens, von dem hätten sie immer essen dürfen. Und ja, es ist, ich finde, eine tolle symbolische Geschichte, die wir uns auch merken können und die wir auch auf unser Leben auch anwenden können. Und zwar nicht irgendwie auf Vergangenheit oder dass wir die Erbsünde in uns tragen und das ausbaden müssen und so weiter und so fort, was uns eben vielleicht auch vermittelt wurde, sondern dass wir mal verstehen, dass wir jetzt im gegenwärtigen Moment die Wahl haben, von was für einem Baum möchte ich essen. Das ist das Spannende, dass wir jetzt im gegenwärtigen Moment die Wahl haben. Möchte ich vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen? Wir haben davon gesprochen, ausführlich gesprochen, dieses Haben wollen, Loshaben wollen, dieses bedingte Entstehen da wieder sozusagen zu nähern, dieses Rad des Lebens, dieses Rad der Wiedergeburt anzutreiben. Oder sagen wir, ich steige aus. Ich komme ganz im gegenwärtigen Moment an. Ich gebe mich ganz dem gegenwärtigen Moment hin. Ich esse vom Baum des Lebens. Ich esse diese Früchte vom Baum des Lebens, das jeden Augenblick ja stattfindet. Ich gebe mich ganz dem gegenwärtigen Moment hin. Ja. Und da kommt natürlich auch die Liebe mit rein. Ich habe gesagt, Verblendung ist mit Angst gekoppelt. Angst ist dann wiederum die Ursache. So zumindest ist irgendwie meine Erklärung. Ich finde, die Angst gehört da irgendwie mit rein. Der Buddha hat zwar gesagt, Gier, Hass und Verblendung, er hat da die Angst ein bisschen außen vor lassen, aber ich finde, die Angst gehört da irgendwie mit rein. Ich möchte dem Buddha nicht so nahe treten, aber für mich ist dieses Konzept ein bisschen aufschlussreicher. Und aus der Angst entsteht dann Gier und Hass. So erlebe ich und so ist für mich irgendwie noch ein bisschen schlüssiger. Aus der Angst entsteht Gier, mir möglichst viel einzuverleiben, möglichst viel zu meinen, mir und mich machen, möglichst idealerweise die ganze Welt zu meinen, mir und mich zu machen, dass ich dadurch in die Einheit komme, dass ich dadurch in die Stabilität komme, dass ich dadurch in die Vollkommenheit komme, sodass mir nichts mehr passieren kann. Und das ist ja diese Sisyphusarbeit, von der ich gesprochen habe. Die ganze Welt sich einverleiben zu wollen, ist eine Riesenaufgabe. Und die wird uns auch nie gelingen, weil wir können da noch so viel einverleiben. Es zerrinnt uns ja jeden Augenblick unter den Fingern. Und gleichzeitig ist mit diesem Einverleiben, dieses zu meinen, mir und mich zu machen, ist gleichzeitig damit verbunden, alles sozusagen zu beseitigen oder zu eliminieren, was diesem mein, mir und mich Gebäude gefährlich werden könnte. Also das ist, denke ich, nochmal wichtig, dass wir den Zusammenhang vielleicht verstehen. Verblendung ist begleitet, emotional begleitet von Angst, und Angst wird von Gier und Hass gefolgt. Genauso wie es umgekehrt ist, dass Weisheit begleitet ist von Liebe. Weisheit bedeutet, in der Einheit zu sein. Weisheit bedeutet, zutiefst zu erleben oder zu erkennen, dass alles miteinander verbunden ist, dass dieser Glaube an Separierung, dass das natürlich eine Illusion ist, der Glaube an ein getrenntes Ich-Gebäude eine Illusion ist, das ist Weisheit, und das auch zu leben. Weisheit bedeutet, dass alles im Fließen, in der Vergänglichkeit erkannt wird und dass wir dann natürlich entsprechend leben. Weisheit bedeutet, dass wir jegliche Art von Separierung auflösen und uns vollkommen verschenken. Und diese Kraft des vollkommenen Verschenkens, das ist eben die Liebe. Sich vollkommen zu verschenken, sich vollkommen auflösen. Und gleichzeitig auch in diesem Geben, in diesem Auflösen, in diesem Verschenken, ist gleichzeitig auch das Verschmelzen auch enthalten. Wir lösen die Ich-Bezogenheit auf und verschmelzen sozusagen mit allem anderen. Das ist Liebe. Sich verschenken und gleichzeitig zu verschmelzen. Liebe wird auch von zwei Emotionen oder Qualitäten gefolgt, von zwei Kräften gefolgt. Das Gegenteil von Gier ist natürlich dieses Verschenken. Großzügigkeit, auflösen, verschenken, weit werden, offen und weit, licht und leicht, ganz entspannt. Und das Gegenteil von Ablehnen, von Widerstand ist Annehmen, die Kraft des Annehmens, die Kraft des Verschmelzen, die Kraft des Einlassens, die Kraft der Verbundenheit. Ja. Drum finde ich den Ausdruck auch für Gleichmut, für Gelassenheit, für Upekka, das ist ja die höchste von diesen vier göttlichen Verweilungszuständen, die Gelassenheit, der Gleichmut. Darum finde ich diesen Ausdruck annehmende Gelassenheit sehr, sehr hilfreich. Also da nochmal beide Qualitäten auch drin zu haben. Auf der einen Seite dieses vollkommene Annehmen und auf der anderen Seite dieses vollkommene Loslassen gleichzeitig. Oder annehmendes Heilenlassen, könnte man auch sagen. Ja, letztendlich ist es so, dass wir beide Kräfte in uns tragen. Wir haben sowohl die Liebe in uns als auch die Angst in uns. Wir können das ständig auch beobachten, wir können das ständig auch erleben. Jede Mutter weiß das, dass sie ihre Kinder über alles liebt, auf der einen Seite. Und gleichzeitig ist da eine ganz, ganz große Angst da. Also es ist keine freie Liebe, es ist keine bedingungslose Liebe, sondern diese Liebe ist durchtränkt oder durchzogen oder getrübt von eben von der Kraft des Anhaftens und von auch Angst natürlich. Klar, diesem Kind könnte was passieren. Es fängt schon manchmal an, schon kennt vielleicht auch Frauen oder Ehepaare, wo die gerne ein Kind hätten und irgendwie funktioniert es nicht. Und dann wird alles versucht, dass dann doch irgendwie ein Empfängnis stattfindet, und dann ist von Anfang an so eine Angst auch drin. Hoffentlich, also ich weiß von einer Frau oder von einem Paar, von der Frau, die schon so oft, wo schon so oft versucht haben, und immer wieder ist das Kind irgendwie nicht gekommen, hat so ein bisschen angedockt und ist dann wieder weggegangen. Was auch immer für Gründe dann da vorhanden sind, warum das Kind dann doch nicht so bei den Eltern in der Zeit, in der Situation inkarnieren will. Da kann man drüber spekulieren, vielleicht auch für so Eltern auch eine ganz wichtige Frage, sich das zu stellen, ist vielleicht die Situation nicht geeignet, sodass das Kind nicht kommen will. Haben wir vielleicht zu wenig Zeit, vielleicht zu wenig Raum? Ich weiß von einer Frau, die Ärztin war und so beschäftigt, beide waren, der Mann und die Frau waren Arzt, und so beschäftigt, dass keine Sekunde Zeit war. Und dann waren auch, dass das Kind so einen Anlauf genommen hat, aber dann doch nicht gekommen ist. Und irgendwann haben sie so ein bisschen die Botschaft verstanden und die Frau ist dann aus ihrem Beruf ausgestiegen und hat sich die Zeit genommen, den Raum gegeben, und dann ist ein Kind nach dem anderen gekommen. Also es auch, muss nicht so sein, aber kann vielleicht so sein. Ja, da fängt oft schon an, ganz, ganz am Anfang, dass da schon Angst da ist, könnte es, hoffentlich klappt es diesmal, hoffentlich bleibt das Kind dann da, hoffentlich ist das eine gesunde Schwangerschaft, hoffentlich geht da nichts schief, dann lässt man das untersuchen schon in der Schwangerschaft und da geht es schon los. Und dann die Geburt, eigentlich möchte ich es ganz gern zu Hause das Kind auf die Welt bringen, natürliche Geburt haben, aber das ist vielleicht zu riskant. Ich wäre doch lieber irgendwo an einen Platz gehen, wo es doch sicherer ist. Also da ist von Anfang an ist da ganz, ganz viel Angst auch schon drin. Und dann, dann ist das Kind dann da. Und dann natürlich geht es weiter. Das Kind, da ist auf der einen Seite unendlich viel Liebe da und gleichzeitig ist, hoffentlich passiert dem Kind nichts. Und dann wird das Kind ein bisschen älter, ist aus dem, vielleicht aus den ersten Schwierigkeiten heraus und so, und dann vielleicht fängt man dann an, sich ein bisschen zu entspannen und ein bisschen weiter und offener zu werden. Gleichzeitig ist man natürlich dann auch schon sehr, sehr eng mit dem Kind verbunden. Da hat dann schon viel, viel stattgefunden, wo einen praktisch dermaßen stark mit dem Kind verbindet, wo es dann fast noch unvorstellbarer ist, dass dem Kind was passieren sollte oder könnte oder passieren kann. Ja. Wo es immer, je länger man, manchmal hat man das Gefühl, je länger man zusammen ist, desto unvorstellbarer wird es dann auch, dass da was passieren kann. Ja. Also wir haben da so eine durchwachsene Geschichte. Klar, man könnte sagen, jetzt versucht, mal die Angst loszulassen, versucht, da mehr in das Vertrauen auch reinzukommen, in die reine Liebe, die bedingungslose Liebe reinzukommen. Und gleichzeitig ist es natürlich ein großes Unterfangen. Auch in Partnerschaften ist es ein ähnliches Thema, da wo man auch so verliebt ist am Anfang und große Freude da ist, ein großes Verschenken da ist, vielleicht auch am Anfang eine bedingungslose Liebe auch da ist, da wo man auch vielleicht all das, was beim anderen vielleicht nicht so ganz hundertprozentig ist, auch ganz gut übersehen kann. Also wo so rosa-rote Brille, wissen wir ja, also wo dann so dieses Verliebtsein da ist und dann der andere in den schönsten Farben gesehen wird. Ja, und dann ist man eine Zeit lang zusammen und dann fängt es an, auch so ein bisschen sich irgendwie zu trüben, und dann auch die Angst kommt ein bisschen rein. Hoffentlich bleibt es bestehen, hoffentlich geht es nicht wieder auseinander. Vielleicht hat man schon eine Enttäuschung hinter sich oder schon mehrere Enttäuschungen hinter sich. Und dann hat man da vielleicht auch schon wieder von Anfang an Angst. Ach, ich weiß nicht, ich werde mich nicht vorsichtshalber mal nicht ganz einlassen, weil dass die Enttäuschung dann nicht so groß ist. Ja. Ist natürlich auch nicht bedingungslose Liebe, ist nicht vollkommenes Einlassen, sondern immer schon so ein bisschen aus Angst auch so ein bisschen sich zurückhalten. Dann gerade auch, wenn man vielleicht auch die Liebe zu sich selber noch nicht in einer großen Stärke entfaltet hat, dann ist oft auch so ein Suchen beim anderen nach Liebe, und da ist dann oft schon ein Teil, der bereit ist, sich zu verschenken, aber dann ist ein anderer Teil auch da, der sehr bereit ist, auch zu empfangen, also der auch was bekommen will. Also so, ja. Und dann ist es oft auch in einer Partnerschaft so, eine Beziehung, wo dann das Wort auch sehr schön das ausdrückt, was dann passiert, dass man dann auch so zieht, so gegenseitig ein bisschen zieht in der Beziehung. Also man fängt dann an, solche Tendenzen zu entwickeln, dass man so ein bisschen auf die Marktplatzebene kommt und dann anfängt er, ja, ich habe dir aber so viel Liebe gegeben, jetzt bist du einmal dran. Jetzt hat so ein bisschen Aufrechnen, das dann stattfindet. Natürlich auch nicht ganz ideal. Oder dass Erwartung verbunden ist. Ja, alles nicht ganz ideal. Weil wir vielleicht Liebe auch nicht in der Tiefe verstehen. Auch so diese Angst vor Überforderung oder dass meine Liebe ausgenutzt werden könnte. Auch so ein bisschen eine begrenzte Sichtweise, wo man nicht versteht, was Liebe eigentlich ist. Weil derjenige, der Liebe verschenkt, ist doch automatisch derjenige, der am meisten davon profitiert. Wer soll mich da ausnutzen? Wer soll mich da überfordern? Ja. Klar, ist es schön, wenn das gegenseitig ist. Ist natürlich super schön, aber Liebe zu verschenken ist doch das Schönste, was es gibt. Und da kann doch keine Überforderung oder Ausnutzung eigentlich da sein. Je mehr ich schenke, je mehr ich gebe, desto mehr habe ich doch. Also das ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Je mehr ich verschenke, desto mehr habe ich. Bei Liebe, bei Anerkennung, bei Großzügigkeit, bei Gebefreudigkeit, bei Mitgefühl, bei Toleranz, bei Nachsicht, egal was. Je mehr ich verschenke, desto mehr habe ich. Wird auch manchmal nicht geglaubt, wird manchmal bezweifelt, wo man dann doch wieder kommt, ja, ja, das hört sich alles gut an, aber bei mir in der Partnerschaft ist ganz einfach anders. Ja. Wo man dann eben dann doch in diese Marktplatzebene reingeht, ja, ich habe da jetzt ja so viel Liebe schon gegeben, ich schenke dir immer viel und jetzt bist du einmal dran. Bitte nicht in so eine Haltung reinkommen. Immer wieder erkennen, dass wir derjenige sind, der am meisten profitiert, wenn wir Liebe verschenken. Gleichzeitig, um Liebe verschenken zu können, müssen wir natürlich auch Liebe haben. Auch ein ganz wichtiges Element, wenn wir mit Metta beschäftigt sind, wo Jesus diesen wunderbaren Ausspruch getätigt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Auch immer wieder, auch um in einer guten Balance zu sein, ja. Sodass nicht dieses Überfordertsein oder dieses ja, vielleicht Thema Ausgebranntsein auch reinkommt oder tatsächlich so eine Art Verschenken stattfindet, ja, die dann irgendwann keine Nahrung mehr hat. Drum eben immer wieder sich auch um das eigene Herz kümmern, immer wieder sich auch Liebe selber schenken, immer wieder auch, ja, sozusagen auch immer wieder sich mit Liebesquellen auch verbinden, sodass wir da auch immer wieder selber gut in der Liebe gegründet sind. Diese Liebesquelle in uns immer am Sprudeln ist. Das ist eine große Aufgabe, die wir da haben, die Liebesquelle in uns vielleicht erst einmal zu entdecken, zugänglich zu machen, zur Entfaltung zu bringen, zum Sprudeln zu bringen. Weil wenn, ist vielleicht auch ein Geheimnis, wenn die richtig sprudelt, diese Liebesquelle in uns, dann sind wir nicht mehr darauf angewiesen, dass von außen auch die Liebe kommt, ja, sondern wir werden dadurch natürlich viel freier und können dadurch natürlich viel bedingungsloser lieben. Ja. Wenn man immer in dieser Gegenseitigkeit ist, ich bin darauf angewiesen, dass diese Energie, diese Liebesenergie von außen kommt, dann ist man immer auch in einer gewissen Abhängigkeit. Das ist natürlich schön, wenn die Liebesenergie von außen kommt, aber wenn ich darauf angewiesen bin, in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, dann wird es oft ein bisschen schwierig. Und das, denke ich, ist ein Thema, das wir alle total gut kennen. Drum hier nochmal die Empfehlung, wenn man in einer Partnerschaft ist, möglichst versuchen, selber auch immer wieder diese eigene innere Liebesquelle immer wieder zu fördern und zu stärken und die zum Sprudeln zu bringen. Und da haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir Metta entfalten können. Auch ein großes Geheimnis vielleicht. Liebe ist erlernbar. Denkt man manchmal auch, ja, meine Eltern haben mir nicht genügend Liebe gegeben, deswegen habe ich zu wenig Liebe in meinem Leben. Das mag so sein. Eltern können auch nur das geben, was sie haben. Manche Eltern haben viel Liebe, manche Eltern haben wenig Liebe. Die meisten Eltern haben auch große Schwierigkeiten. Oft sind die Eltern auch irgendwie traumatisiert und versuchen da ihr Bestes, aber das ist eben auch durchwachsen. Klar, vielleicht könnte es immer noch mehr Liebe auch gewesen sein in unserer Kindheit, so wie wir aufgewachsen sind. Klar, sowas da, aber sollte es jetzt eine Begründung oder eine Rechtfertigung oder eine Ausrichtung sein für den Rest von unserem Leben, dass wir sagen, okay, weil ich jetzt da vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen bin in meiner Erziehung bei meinen Eltern, ja, deswegen habe ich jetzt den Rest meines Lebens eben zu wenig. Also das macht doch nicht viel Sinn, sondern zu sagen, okay, das war so, meine Eltern haben mit Sicherheit ihr allerbestes versucht, aber vielleicht war es begrenzt, vielleicht war es sehr mit Angst durchsetzt. Ist auch mal interessant, so diese Familiengeschichte zu erkennen. Vielleicht war man gar nicht unbedingt gewünscht und man war irgendwie, ist halt ein Unfall passiert, was ja auch vorkommen soll. Und dann, man ist noch ganz jung, da kommt dieses Kind und man möchte eigentlich nur das Leben ein bisschen genießen und dann ist man schon mit ganz jungen Jahren verantwortlich und muss auf vieles, vieles verzichten. Und dann ist natürlich nicht nur immer die reine Liebe da zu dem Kind, das einem vielleicht eine wichtige Zeit oder wichtige Phase im Leben sozusagen weggenommen hat. Auf der anderen Seite ist natürlich dann auch immer schön, wenn die Kinder da sind, da geht ja das Herz dann auch bei vielen dann doch noch auf oder ist eine ganz, ganz große Liebesquelle, wo man vielleicht für all das, auf was man verzichten muss, dann doch entschädigt wird oder sogar mehr bekommt, wie auf das, was man verzichtet. Also all das kann ja sein, wenn Eltern uns bekommen haben. Und oft ist es so, dass Eltern, und das ist wahrscheinlich bei uns allen auch irgendwo der Fall, dass Eltern ja auch nicht unbedingt total immer mit ihrer innersten Liebesquelle verbunden waren und auch eine große Hoffnung auf die Kinder richten, dass die Kinder das dann erfüllen sollen, was die Eltern eben nicht in sich haben. Und dann kommt man auf diese Welt und ist von Anfang an überfordert als kleines Kind. Man ist sozusagen die Liebesquelle für die Eltern und muss sich dann immer so entsprechend verhalten. Und schon als kleines Kind, wenn man merkt, ja, die Eltern, das gefällt denen, wenn man so mit den Fingern an den Lippen rummacht und so, und dann macht man die ganze Zeit da an den Lippen rum, weil man sieht, dann lachen die Eltern. So. Man fängt schon sehr, sehr früh an, sich sozusagen nach außen zu orientieren und zu schauen, was kommt denn gut an. Also etwas, was wir alle auch total gut kennen. Und dann ja, wird man älter und älter und man ist immer noch nach außen orientiert, was kommt gut an. Ja, weil man eben so gelernt hat von frühester Kindheit auf, ja, dann habe ich irgendwie mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, dann ist irgendwie die Situation ein bisschen heiler, bisschen entspannter, dann bekomme ich auch vielleicht was, wo ich in mir selber vielleicht noch nicht entdeckt habe oder nicht in der Tiefe zugänglich gemacht habe. Und deswegen ist es umso wichtiger, diesen ganzen Zusammenhänge zu verstehen und sich dann mal auf den Weg zu machen oder an die Arbeit zu machen, wirklich die eigene Quelle in uns zu entdecken und zu fördern, sodass wir freier werden, dass wir unabhängiger werden, dass wir uns nicht immer wieder nach außen orientieren müssen und die ganze Zeit schauen müssen, was kommt gut an, was kommt nicht gut an, wie soll ich es machen, wie soll ich es nicht machen und so, sondern lernen eben auch in Verbindung mit dieser eigenen inneren Quelle natürlich unsere innere Weisheit auch wieder zu entdecken und dadurch eben ja vielleicht auch wieder eine Instanz auch zu entfalten, die uns dann unabhängig von außen auch sagen kann, so und so ist die richtige Entscheidung. Ja, Liebe ist erlernbar. Wir üben die Liebe ja, jeden Abend mit der liebenden Güte-Meditation. Wir haben natürlich die Möglichkeit, den ganzen Tag über auch Liebe zu entfalten, unsere Herzenswärme zugänglich zu machen und zu verschenken. Auch in so einem Retreat ist das eine schöne Möglichkeit. Wir sind ja hier wirklich enger verschworener Haufen, kann man inzwischen fast sagen, und da eben auch die Liebe auch fließen zu lassen und vielleicht auch diese Praxis zu machen, wo tue ich mich leicht, dass ich die Liebe fließen lasse, das ist ja auch so eine Art der Vorgehensweise, wo fällt es mir ganz leicht, an einen Unterstützer, an einen Wohltäter, Wohltäterin, an einen geliebten Menschen die Liebe fließen zu lassen. Dann vielleicht an einem Menschen, wo es nicht ganz so einfach ist, aber wo es noch so ein bisschen ein neutraler Mensch, wo es doch noch ganz gut fließt. Dann vielleicht an einem Menschen, dem es nicht so gut geht. Das ist eine schöne Möglichkeit, wo wir auch, ja, denke ich, alle auch bereit sind, die Liebe fließen zu lassen. Und dann vielleicht irgendwann auch zu einem schwierigen Menschen zu kommen. Und auch da haben wir natürlich ein großes Übungsfeld. Nicht nur zu Hause bei uns gibt es immer wieder Menschen, die wir lieber haben, die wir nicht so gern haben, sondern auch in jedem Meditationsretreat gibt es natürlich Menschen, die wir lieber haben und die wir weniger lieb haben. Ja. Im Endeffekt ist oft so, wird auch davon gesprochen, wird als Vipassana-Liebe bezeichnet, also dass wir irgendjemand ganz gern haben. Also das kann auch sein, dass wir uns in einem Meditationskurs auch tatsächlich verlieben. Klar, wir sind hier in einem beschützten Rahmen, wir kriegen Anweisungen, wie wir die Liebe entfalten sollen und dann geht das Herz tatsächlich auf und irgendjemand findet man besonders sympathisch. Aber gleichzeitig ist es meistens auch so, dass wir auch meistens irgendeinen schwierigen Menschen haben, wo das Herz nicht so leicht aufgeht, wo eher, ja, warum macht er das, warum, also solche kennen wir wahrscheinlich auch alle. Und da eben auch dran zu arbeiten und zu üben und so weiter, das ist natürlich auch ganz, ganz was Wichtiges und Wertvolles. Und wenn wir da mehr und mehr auch die bedingungslose Liebe auch entfalten können, das ist natürlich umso schöner. Auch das macht frei. Und gerade auch, das ist eben was, gerade auch in der Feindesliebe ist oft am meisten Energie auch versteckt oder enthalten. Da wo viel, viel vielleicht blockiert ist, da wo ja, viel Widerstand da ist und so. Und diese blockierte Energie, diese zu befreien, das kann einen ganz, ganz großen Schub für unsere Liebesfähigkeit auch bewirken. Und das kann natürlich auch etwas in uns bewirken, das uns sehr, sehr frei macht und auch sehr, sehr heil werden lässt. Ja, ich mache jetzt hier mal Schluss und ich würde gern mit euch noch kurz Kontemplation machen, vielleicht kurz die Beine ausstrecken und nochmal ausschütteln, sodass wir dann auch wieder gut sitzen können, entspannt sitzen können.